Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Sein Verlag sagt, er ist Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsinfluencer. Und so geschah es just Anfang April 2022, dass Bob Blume, der im Internet der Netzlehrer ist, zum goldenen Blogger gekürt wurde. Ich konnte mit ihm Ende April eine Podcast-Folge aufzeichnen, die wir nun hier und heute servieren wollen. Die leicht verzögerte Ausspielung hat auch einen klassischen PR-Hintergrund. Denn im Mai ist das Buch von Bob Blume erschienen. In 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, nimmt er sich das deutsche Bildungssystem zur Brust. Im Podcast sprechen wir jetzt darüber, wie dieses Buch entstanden ist und wie der Lehrer und Autor die vermeintlich weit getrennten Welten Schule und digitale Medien zusammenbringt. Ton ab! Bob, zuallererst ganz herzlichen Glückwunsch zum Goldenen Blogger Award. Wie fühlt sich das jetzt an, so mit dem Mühabstand?
Ja, ein bisschen reflektierter. Also ich habe sowieso erstmal so 2-3 Tage, glaube ich, gebraucht. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt angesprochen werde, denke ich nochmal, ey, das ist echt eine geile Sache. Weil ich da so wenig mit gerechnet habe. Ich bin da hingefahren, so in dem Glauben daran, dass das ein geiler Abend wird, weil da einfach so viele tolle Leute sein würden und dann ja auch da waren. Aber eher schon so mit der Relativierung, dabei sein ist alles. Und dass ich dann das wirklich geworden bin, ist schon geil, muss man ganz klar so sagen.
Um die Leute ein bisschen abzuholen, willst du mal erklären, was du eigentlich machst da und was letztendlich ja auch dazu geführt hat, dass die Leute dich vorgeschlagen haben, du nominiert wurdest und am Ende auch gewonnen hast?
Ja, ich wünschte, das wäre so einfach, ne? Also ich sollte am nächsten Tag auch einen kleinen Vortrag halten darüber, wie ich sozusagen zum Netzlehrer geworden bin. Und im Grunde genommen wird man ja meistens oder in so ein Thema eingeführt, in dem Leute sagen, also ich hatte folgenden strategischen Plan. Bei mir ist das eher so eine Art neugieriges nach vorne stolpern mit Durchhaltevermögen. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, Sachen ins Internet zu schreiben. Erstmal, weil mir Schreiben einfach unglaublich Spaß macht. Und dann habe ich gemerkt, dass was ich da schreibe zu den verschiedenen Bereichen, das scheint ein paar Leute auch zu interessieren. Und dann ist so die Zusammenfassung, dass dann andere Leute da waren, die mich erheblich kritisiert haben. Das hat mich ins Twitter-Lehrerzimmer, was damals aber noch nicht so hieß, gespült. Und von Twitter bin ich dann quasi in andere Nischen und Bereiche gegangen. Und ja, das Letzte, was ich gemacht habe nach, ich glaube, 10 Jahren Social Media, das war im Dezember 2021, mal TikTok zu erkunden, weil ich im Januar einen Vortrag halten sollte über TikTok und Medienwelten von Jugendlichen, ja, weil ich das immer so peinlich finde, wenn sozusagen in den offiziellen Institutionen noch von Facebook und Co. gesprochen wird, weil das einfach definitiv natürlich nicht mehr das Jugendmedium ist. Und das habe ich dann versucht und das hat nicht funktioniert. Ich muss dazu sagen, Medien möchte ich immer auch ausprobieren. Ich möchte Teilnehmer sein, einfach nur alles anzuschauen. Das ist ja noch nicht wirklich im Medium schwimmen. Und dann habe ich irgendwann ganz schlechte Laune geschoben mal. Und in dieser schlechten Laune habe ich ein Video aufgenommen, in dem es um Impfungen ging. Ja, und ich sag mal, das hat dann ganz schön Widerhall gefunden. Im Prinzip so, dass ich dann innerhalb von einem Monat, ich glaube, über 20.000 Follower auf TikTok hatte. Das hat quasi auf Twitter 10 Jahre gebraucht und auf Instagram immerhin 2,5. Und im Grunde genommen ist das auch das, wofür der goldene Blogger ausgerufen wurde. Allerdings haben die damals schon den Blog auch verlinkt. Und ich habe mal nichts dazu gesagt, weil ich das cool fand. Weil im Grunde genommen ist das auch meine Homebase. Das ist das, was ich am liebsten mache. Und das andere sind ja, wenn man so möchte, auch eher so Distributionskanäle.
Und wenn man jetzt auf deinen Blog kommt, was findet man davor?
Ja, auch hier kann ich wieder sagen, wenn man sich mit Medien und Medienstrategie auskennt, sollte man das, was ich tue, nicht nachmachen. Ja? Denn da sagen ja zum Beispiel alle, pass mal auf, du musst dich auf ein Thema konzentrieren, du musst dich auf einen Kanal konzentrieren, du musst alles in diese, das habe ich ja nie gemacht, ne? Sondern das ist vielleicht aber auch das Schöne, ich mache das, was mir gefällt. Also was findet man da? Da findet man ganz viel zu digitaler Didaktik, also das heißt, wenn ich als Lehrerin oder Lehrer digital arbeiten möchte. Da findet man gleichzeitig aber auch Argumente, wenn ich als Lehrerin oder Lehrer nicht so arbeiten möchte. Aber ein anderer Kollege sagt hier, guck mal, beim Blume, da steht doch was, kannst du das nicht mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Zu Fachartikeln. Dann findet sich da ganz viel so im Umkreis von Unterricht. So, also das heißt wirklich Schülerinnen und Schüler, ja, die sollen ja, es gibt im Netz unglaublich viel, so schreibt man eine Gedichtinterpretation, aber das schreibt sozusagen einer von dem ab, der von einem anderen abgeschrieben hat. Und ich schreibe das Zeug halt auch runter. Und zwar nicht nur, weil ich denke, boah, geil, jetzt kann ich ein Muster-Gedichtinterpretation schreiben, sondern weil ich auch sozusagen schreibend denke. Das ist vielleicht der große, ja, vielleicht ist das sozusagen der große Rahmen des Ganzen. Man kann mir dabei über die Schulter schauen, wie ich schreibend denke. Und dann gibt es noch ein bisschen Literatur. Manchmal gibt es ein wenig Aktivismus, ne? Also es hat zum Beispiel so eine Frau vom Tagesspiegel mal so die Pauschalkritik an Lehrerinnen und Lehrern geübt. Und da habe ich dann so ein bisschen widersprochen und das ist auch ganz gut angekommen, sag ich mal. Also für die Frau nicht, die wollte hinterher nicht auf dem Podium mit mir reden, obwohl ich wirklich nicht böse war, sondern ich sage jetzt mal einfach nur etwas deutlicher geworden bin. Ja, aber man wird sozusagen eine große Vielfalt finden zwischen Didaktik, Pädagogik, Bildungspolitik, Aktivismus und einfach nur lustigen Sachen, die ich ins Internet schreibe.
Nun hast du quasi ein digitales Publikum, was dir digital Feedback gibt. Was passiert denn aber, wenn deine Schülerinnen und Schüler von dem mitkriegen, was du so tust? Also gab es zum Beispiel große Gratulation oder gab es vielleicht hier und da auch mal einen komischen Kommentar, als es hieß hier, der Kollege ist jetzt übrigens goldener Blogger?
Das Interessante ist wirklich, dass mich die Frage mittlerweile befremdet. Ja, weil ich sozusagen, meine Schüler sind cool. Also ich bin in meinen Kurs zum Beispiel reingekommen und die hatten da lustige Festivitäts-Equipment auf dem Pult angelegt. Eine hatte Muffins gebacken, die Tafel wurde schön gestaltet. Es gab für mich eine goldene Medaille und ein Prinzessinnenkrönchen und für die dritten Plätzen auch Medaillen. Und die haben sich einfach super mit mir gefreut. Ja. Und das ist auch aber bei anderen Sachen auch. Also das ist der Kurs, ja, das sind Kursstufenschüler, die sind 16, 17 oder so. Ja. Ich hatte das in der Zeit des TikTok-Kanals auch, dass es so einen ganz seamless Übergang von Fragen gab. Also da haben mich da Neuntklässler gefragt, ja, Herr Blume, was halten Sie eigentlich hier davon und Impfung und Nichtimpfung und so weiter und so fort? Also was meine eigenen Schülerinnen und Schüler angeht, hatte ich da ehrlich gesagt noch nie Probleme. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile, ich meine, toi, 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 das ist 10 Jahre, ne? Es gibt immer mal wieder so Kleinigkeiten, dass irgendein Fremder bei meiner Schulleitung mal angerufen hat und gefragt hat, ob das Foto von meinem Kurs auf Instagram denn mit Genehmigung der Schülerinnen und Schüler war. Klammer auf, war es, Klammer zu. Aber dass das wirklich problematisch ist, niemals. Weil aus meiner Sicht ich ja auch, also dieses Working Out Loud, was ich da betreibe, da kann man ja höchstens von profitieren. Also ich sage den Schülern ja, guckt mal auf YouTube, guckt mal auf den Blog. Und letzter Punkt, es ist nicht so, dass ich denen sagen müsste, dass ich da was mache, sondern ich frage die ja. Also ich habe zum Beispiel auf dem Blog auch super gute Schüleraufsätze. Warum? Weil ich finde, dass auch die Zeit vorbei ist, dass ein Schüler irgendwas schreibt, damit nur ich es angucke. Sondern wenn das großartig ist, also ich gebe mal ein Beispiel, eine Schülerin hat einen Beitrag geschrieben zum Gendern. Ja, der hieß irgendwie Gendern oder nicht oder Norbert 59 sorgt sich um die deutsche Sprache. So. Und dann habe ich das auf dem Blog gemacht, das haben, ich weiß jetzt nicht, 10.000 Leute gelesen und das Auswärtige Amt hat sich gemeldet und gesagt, ey, ein geiler Beitrag, so dürfen wir den auf unser Instagram machen. Und alleine diese Rückmeldung an die Schülerin zeigt ihr, da ist nicht irgendwie sowas im künstlichen Raum entstanden, wo ich dann sage, ja, das ist eine Ziffer wert, sondern das ist Teil von einem öffentlichen Diskurs. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist doch so, ne? Also und deshalb versuche ich das auch, die Schülerinnen und Schüler da einzubinden. Und ja, je länger ich sozusagen an der Schule bin, desto weniger merkwürdig ist das. Ich krieg's immer nur dann vor allen Dingen mit, wenn ich in den etablierten Medien bin. Weil dann die Omas und die Mamas und die Papas das auch mitkriegen, ne? Wenn ich im SWR3-Fernsehen mal war oder in unserem süddeutschen Lokalblatt. Da kriege ich dann schon mit so, Herr Blume, wir haben Sie im Fernsehen gesehen oder so.
Aber das ist dann auch ein okayer Umgang damit.
Ja, sicher. Ich habe irgendwann mal, ich meine, schon 5 Jahre her, so einen Tweet formuliert, so einen Dialog. Sag mal, findest du das eigentlich okay, irgendwie als Lehrer online zu sein? Und die fiktive dialogische Antwort ist, sag mal, findest du es eigentlich okay, als Lehrer nicht online zu sein? Also, Schule verändert sich oder Schule sollte sich verändern. Also langsam wird's Zeit, ja, dass wir sozusagen nicht mehr mit Faxgerät und berittenen Booten unsere Botschaften übermitteln, sondern tatsächlich mal im 21. Jahrhundert ankommen. Und von daher, bisher läuft das doch erstaunlich gut.
Und wenn wir uns mal noch ein bisschen deinem Buch widmen, willst du da mal so ein bisschen erzählen für die Leute, die noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, was du da gemacht hast? Was findet man dort und gab es da auch ein Feedback zu, bei dem du vielleicht aus dem Kollegium auch mal gesagt gekriegt hast, ja, super, oder eher so, nee, Kollege, da sind wir nicht so d'accord?
Ja, beides. Also dieses Buch heißt ja 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Ich nehme mal an, dass es je nach Auftritt medial verkürzt wird zu 10 Dingen, die ich an der Schule hasse. Das ist ja eine Metapher. Die Metapher wird auch aufgenommen, spielt an auf den 90er-Jahre-Film, war für mich aber sozusagen auch wieder nicht strategisch, sondern war die frustrierte, oder machen wir es mal andersrum, der Ausweg aus meiner Frustration, dann doch kein Buch zu schreiben. Ja, weil ich habe im Prinzip über diese 10 Jahre Blogging, Social Media und so weiter natürlich unheimlich viel angesammelt oder machen wir es mal andersrum, in der Pädagogik nennt man das kognitive Dissonanz, gibt's in den Medienwelten ja auch, dass ich auf der einen Seite gesehen habe, wie viel geiles Zeug es gibt, wie viel man machen kann, wie engagiert Leute sind und auf der anderen Seite immer wieder erlebt, dass Leute sagen, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, soll ich nicht, so. Und das hat dazu geführt, dass als Corona dann gekommen ist, es noch deutlicher wurde. Wir möchten alle, wir wollen alle, aber es geht nicht, es gibt keinen Erlass dafür, es gibt keine Verwaltung und so weiter und so fort. Ich wollte unbedingt ein Buch schreiben, was so zeigt, das kann Bildung alles leisten. So, jetzt denkt ihr mal einen tollen Titel aus, ja? Jeder, der zuhört, was für einen Titel wird man da wählen? Oh, Lernen 2.0, die Lernrevolution, der Paradigmenwechsel, bla bla bla. Aber kann keiner was mit anfangen. Und irgendwann habe ich meiner Agentin gesagt, es soll nicht sein. Also ich kann kein Buch schreiben. Oder ich schreibe halt irgendwie, was weiß ich, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann sagt die plötzlich, ja, mach das. Und dann habe ich das gemacht. Ne? Und das kann man sich so vorstellen, ich weiß nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre auch auf Social Media sind, eher sagen, im besten Fall pointierte Zusammenstellung dessen, was wir schon seit Jahren sagen. Im schlechtesten Fall sagen sie, ja, jetzt hast du das aufgewärmt. Ne? Für die größere Öffentlichkeit glaube ich oder hoffe zumindest, dass die halt sehen, dass diese Perspektive des Netzlehrers, ja, ich meine, so habe ich mich übrigens auch schon wieder völlig unstrategisch, ich hatte einen Podcast, der hieß Referendarsflüsterer und dann dachte ich, nur für Refis finde ich aber auch ein bisschen zu wenig, ich möchte mehr so auch übers Digitale, was kann ich machen, Netzlehrer, ja gut. Und dann ist es ja irgendwann zu spät, ne? So nennt man sich dann. Aber diese Perspektive des Netzlehrers, also von einer Person, die sozusagen im Netz unterwegs ist und dort die ganzen, ich sag jetzt mal Trends und innovative Diskussionen, die Kritik und alles aufnimmt und auf ein System überträgt, was keinen Bock hat, sich zu bewegen. Das ist in dem Buch drin. Also ist das Buch für alle, die denken, Schule ist eigentlich überkommen. Ja, und da müsste sich was ändern. Alle, die das sagen, die können im Prinzip, hoffe ich, mit dem Buch was anfangen.
Na, das ist doch schon mal sehr schön wieder zusammengefasst. Pointiert zusammengefasst sozusagen. Du bist so aber zu Recht Lehrer, du kümmerst dich um soziale Medien, du schreibst ein Buch. Wie kriegt man das alles schön unter einen Hut?
Ja, das kriegt man überhaupt nicht unter einen Hut. Also das ist ja, es gibt ja immer so, ich sag mal, es gibt 3 Antworten, meistens nenne ich 2. Die eine Antwort, das ist so die Antwort eines Millionärserben, der sagt, ein Buch verkauft, so kommst du zum Reichtum. Das ist ja auch Bullshit. Ne? Das ist so die Antwort, die sagt, naja, also ich doppel und dreifache Dinge. Ist so ein bisschen Wahrheit auch bei, ne? Zum Beispiel, ich lese den Faust. So, und ich soll den ja sowieso meinen Schülerinnen und Schülern irgendwie nahe bringen, also mache ich dazu auch ein YouTube-Video und ich schreibe einen Blogbeitrag, eine Zusammenfassung, weil es braucht nicht noch eine Zusammenfassung, aber ich mache das für mich selbst, ich knete das kognitiv durch, wenn ich schreibe, wie gesagt, also kann ich sagen, ne, also mache ich alles auf einmal, dann ist es gar nicht mehr so viel. Die zweite Wahrheit, die ich sozusagen lieber verschweige, ist, ich habe es falsch betont, lieber verschweige, müsste man sagen, ist, irgendwas vernachlässigt man. Da ich den Job nicht vernachlässigen kann und die Familie nicht vernachlässigen will, ist es dann meistens ich. Also diejenigen, die viel Sport machen, Chapeau. Ich versuche das immer, bei 2-mal hintereinander habe ich schon eine Regelmäßigkeit und dann denke ich, okay, wenn ich es 8 Monate später nochmal mache, dann ist ja auch regelmäßig. Ja.
Dann schon 3-mal am Stück.
Ja, genau. Die eigentliche Wahrheit ist, dass meine Frau da einfach unglaublich viel auch freigeschaufelt hat in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe. Ohne meine Frau hätte ich das nicht machen können, das muss man so sagen. Also es ist kein Wunder, dass ich ihr das gewidmet habe, weil sie mir das dann schon auch freigeschaufelt hat. Also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Wir sind über 15 Jahre zusammen. Sie hat schon auch gemerkt, so eigentlich war es zu viel. Also ich meine, wem erzähle ich das? Ich habe einen Ganztagsjob. Ich will das ist ja sozusagen, hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber der Grund, warum ich noch mal mehr gearbeitet habe, um ein Buch zu schreiben, ist ja unter anderem der, dass ich laut schreien möchte, passt mal auf, Leute, ich kann entweder guten Unterricht geben, ich kann entweder den Schülerinnen oder Schüler Unterstützung und Rückmeldung geben oder ich kann voll arbeiten. Beides ist fast nicht möglich.
Was mich noch interessieren würde, nun bist du eine Person, die quasi Stück für Stück immer mehr in diese mediale Öffentlichkeit auch gewachsen ist. Also zum einen durch das, was du getan hast, hier und da dann eben auch nochmal mit einem extra Push. Klar, so ein Buch wird beworben, das heißt, da wird irgendwie geguckt, ob du vielleicht hier und da nochmal platziert werden kannst. So stelle ich es mir jedenfalls vor, was so ein Verlag und was vielleicht auch eine Agentin macht. Und auf der anderen Seite kommt dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mediale Präsenz dazu, wenn man sowas wie diesen Award gewinnt. Hast du für dich jetzt was, was du wiederum aus dieser Entwicklung nimmst und sagst, liebe Schülerinnen und Schüler, das ist übrigens der Weg und das ist auch das Ergebnis von diesem Fame, um es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es das aktuelle Wort dafür ist, aber ist es was, bei dem man sagen kann, ja, guck mal, das sind meine Erfahrungen und die kann ich euch jetzt wieder zurückgeben.
Ja, absolut. Ja, das ist ja das Großartige an dem Ganzen. Also, das ist, dass, wenn das Buch gut läuft, ja, dann kann ich sozusagen mit dieser medialen Präsenz darüber reden, was zu tun ist, nämlich das Bildungssystem zu verändern, weil es so nicht weitergehen kann. Ich habe das Buch ja nicht geschrieben, nur damit ich mal ein Buch schreibe. Obwohl ich mir das auch zutrauen würde, weil ist natürlich schon geil, über was zu schreiben, wo das Herz dran hängt und etwas zu tun, was man einfach gerne macht. Ja, aber grundsätzlich, ich meine, das habe ich in dem Buch unter anderem auch, das nehme ich jetzt mal kurz vorweg. Ich habe mit den Schülern ja zum Beispiel das Rezo-Video zusammengeguckt, wo Rezo in dem Fall die Presse zerstört hat. Und das Antwortvideo. Warum? Naja, hier zeigt Rezo eigentlich ein Videoformat, was die Schüler schreibend machen müssen. Das müssen die im Abitur machen, sowas. Ein Zerstörungsvideo, wenn man so möchte, nur eben in schriftlicher Form. Materialgestütztes Schreiben heißt das, ist natürlich terribly unsexy, aber ne, so ist das nun mal in diesem Bildungsformat. Und dann haben wir das gemacht in der 9. Klasse und wie sollte es anders sein? Ich habe das verblockt, wie wir das gemacht haben, weil die Schüler haben dann ne, über eine digitale Leinwand ihre Kommentare dazu gesammelt, Fragen formuliert und so weiter. Und dann habe ich das verblockt und diesen Blogbeitrag auf Twitter gepostet und Rezo hat's gesehen, hat mir geschrieben, ey, awesome Unterricht, den du da machst. Und ich Fanboy-Moment gekriegt, ne, gesagt, ey, kann ich das der Klasse mitteilen und so, durfte ich. Aber dann hatte ich sozusagen so einen kurzen Moment der totalen Selbstüberhöhung und habe geschrieben, ey, Rezo, wird's nicht mit in den Unterricht kommen. Und dann kam nix und dann dachte ich schon, ja, okay, ne. Und 2 Stunden später, ja, lass machen, ja. Das heißt, in der Woche vor den Ferien haben wir dann nicht nur diese, aus meiner Sicht sowieso schon geile Unterrichtseinheit gemacht, sondern ich habe erst haben wir mit dem Berliner Journalisten Christian Füller gesprochen über seinen Job und danach kam noch Rezo in den Unterricht und hat der Klasse Fragen beantwortet. Und das ist ja auch das, was sozusagen vielleicht so ein bisschen auch die Unterscheidung ist zwischen Digitalisierung und digitaler Kultur. Ich meine, hallo, wann wäre das denn gekommen? Ich meine, Rezo, ja, das ist ja so ein bisschen, als wenn man im Englischunterricht mal kurz mit den Beatles gesprochen hätte. Also, ich meine, beim Goldenen Blogger habe ich auch mit Herr Anwalt gesprochen. Es gibt keinen, mir ist kein deutscher Schüler fast bekannt, der TikTok hat und nicht Herr Anwalt kennt. Ja, und dieses, wenn du es gerade so nennst, dieses Fame, das ist, ja, da geht's ja nicht darum, dass die Schüler mich irgendwie, wie soll ich sagen, für bekannt oder berühmt halten oder was weiß ich. Ich bin halt der Lehrer, Herr Blume, die wissen das, hat einen Instagram-Kanal, dies, das. Für die meisten ist das auch gar nicht interessant. Aber wenn ich dann Leute, die tolle Sachen machen, einladen kann und mit in den Unterricht bringe und so, dann ist das natürlich ein großartiger Nutzen, auf jeden Fall.
Ja, die Frage hatte auch einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe bis vor ein paar Jahren selbst in diesem Entertainment-Segment gearbeitet, unter anderem auch PR dafür gemacht, dass bestimmte Leute bekannter wurden. Und auf der anderen Seite habe ich im Musikbusiness gearbeitet und erlebt, wie hinter, also ich aus der Perspektive hinter den Kulissen, wie die Leute, die vor den Kulissen oben auf der Bühne stehen, auch damit umgehen lernen müssen, dass sie halt medial plötzlich in irgendeiner Form auch einer Bewertung ausgesetzt sind. Dessen haben sie sich ja nicht bewusst gemacht, als sie damit mal angefangen haben. Und das fand ich so, das wäre auch so der spannende Moment, weil machen wir uns nichts vor, soziale Medien machen aus einem, sag ich mal, 13-jährigen Schüler oder aus einer 14-jährigen Schülerin relativ schnell einen internationalen Star in Zeiten wie diesen. Also es ist ja aus meiner Wahrnehmung als Medienmacher wiederum auch eine total normal und wichtige Situation, die ich zum Beispiel hier zu Hause mit unseren beiden Jungs, die sind 9 und 14, natürlich auch thematisiere. Bisher halte ich sie oder halten wir sie relativ doll noch aus den sozialen Medien raus, weil wir ja manchmal so dieses Typische, ne, du als Medienmacher siehst du ja auch schnell mal die Schattenseiten der Medaille. Und hast dann vielleicht auch ein bisschen Schiss und musst dann irgendwann aber auch begreifen, naja, aber irgendwann muss es ja losgehen. Irgendwann müssen sie ja ihren natürlichen Umgang damit lernen, damit sie später irgendwie auch wissen, was Sache ist. Also faktisch ist es auch die persönliche Unsicherheit eines Vaters, der da aus mir spricht, die da aus mir spricht.
Ja, ich meine, klar, das Thema ist ja nochmal ein riesengroßes, ne? Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, was auch, was das Buch angeht und so weiter, was noch passiert. Aber so ganz grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass ich bisher so einigermaßen da auch reinwachsen konnte, ne? Am Anfang haben meinen Blog 20 Leute am Tag gelesen. Das hat einfach auch keine Sau interessiert. Wenn jetzt Leute mich auch mal fragen, so, boah, soll ich da online was machen oder nicht, dann denke ich, dann sage ich meistens, du, Leute bemühen sich um diese Aufmerksamkeit. Ist nicht so, dass jeder darauf gewartet hat. Also ist nicht böse gemeint, aber das ist, aus meiner Sicht, ist sozusagen in Anführungsstrichen Erfolgsformel, wenn ich die sagen könnte, ist eigentlich, ehrlich gesagt, ausschließlich Durchhaltevermögen. Ich meine, komm ja auch mit CEO und Dings und wahrscheinlich könnte ich das noch besser optimieren und so weiter, aber ich mache das halt einfach sehr lange und logisch, wenn du dann irgendwie in was besser wirst, weil du es gerne machst, dann interessieren sich da auch mehr Leute für. Aber was ich eigentlich sagen wollte, schon bevor jetzt dieses Buch auch gekommen ist, hat sich das so ein bisschen auch gestapelt. Es gab jetzt einen SWR-Fernsehbeitrag, da habe ich direkt gefragt, wie haben Sie denn von dem Buch mit? Achso, nee, da ging es gar nicht um das Buch, ne, sondern da hat der Hörte der eine vom anderen, möglicherweise, da kann ich jetzt sozusagen noch nicht über ungelegte Eier legen, gibt es bald auch was, eine Zusammenarbeit mit einem großen Radiosender und ich finde das geil. Warum finde ich das geil? Weil ich, mal davon abgesehen, dass ich natürlich unglaublich gerne über Dinge spreche, die mich interessieren oder drüber schreibe. Es ist einfach so, ne? Warum ist das so? Keine Ahnung, ja. Die einen nennen das Narzissmus, die anderen nennen das Egoismus oder ich weiß nicht was, aber ich denke so, wenn ich etwas tue, was mir Freude bereitet und die anderen haben da einen Mehrwert von. Ich meine, wie genauer könnte man Win-Win-Situation begreifen, ja? Und der andere Punkt ist einfach, dass ich ja der tiefen Überzeugung bin, dass wir sozusagen im Bildungssystem Arbeit vor uns haben. Und ich glaube, dass wenn man dann die Chance kriegt, darüber zu reden, dass es auch gut für die Sache ist. Deshalb will ich da absolut am Ball bleiben. Schattenseiten, ja, absolut, die gibt's und die wird's auch weitergeben. Aber bisher ist es zumindest, na gut, auf TikTok habe ich sozusagen das ein oder andere Shit-Stürmchen über mich ergehen lassen. Aber und ich war leider Gottes auch schon mal auf einer Liste drauf von Nazis, muss man so sagen. Aber es war bisher nichts. Toi, 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 dass mich sozusagen daran hat zweifeln lassen, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
Und dann gibt's ja noch dieses klassische Narrativ, was ich auch immer wahnsinnig schwierig finde, aber die Lehrerinnen und Lehrer wollen ja selber nicht digital werden. Nun bist du quasi ja nicht nur ein Influencer, womöglich für deine Schülerinnen und Schüler, sondern am Ende ist das natürlich auch für den eigenen Berufsstand. Wie nimmst du das denn wahr? Gibt's da, ist dieses Narrativ überhaupt noch berechtigt? Weil ich zum Beispiel kann da gerade mit diesen 2 Jahren Corona überhaupt nichts groß Negatives sagen. Wir haben ja in Berlin 2 normale städtische Schulen gehabt, die das Ding so gut wie möglich im Rahmen dessen, dass sie die Politik vielleicht ein bisschen allein gelassen hat mit dem Problem, aber so gut wie möglich versucht haben, das abzufangen und einen Digitalunterricht an den Start gebracht haben, der zum Beispiel aus meiner Wahrnehmung deutlich über dem war, was ich erwartet habe.
Ja, aber das ist doch wunderbar. Das ist wunderbar. Gleichzeitig habe ich von einer Berliner Schule einen Hilfeschrei von Schülerinnen und Schülern gekriegt, die gesagt haben, bitte helfen Sie uns, wir haben seit Wochen nichts mehr von unseren Lehrern gehört und wir wissen nicht, was wir lernen sollen. Pauschal zu beantworten ist wahnsinnig schwer. Natürlich ist es einfacher, den Finger in die Wunde zu legen, das mache ich in dem Buch auch, und auf Probleme hinzuweisen. Nämlich das sozusagen grundlegende Problem, dass wir noch zu viele Lehrerinnen und Lehrer haben, die zunächst mal nach Gründen suchen, warum was nicht funktioniert, als nach Lösungswegen, wie es vielleicht funktionieren könnte. Aber auch das ist vielleicht pauschal, ja. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich würde zum Beispiel sagen, Berufsschulen und Schulen so im technischen Zweig, die haben sozusagen schon in den Genen, sich zu verändern. Die Arbeitswelt verändert sich und so weiter, ja. Bei Realschulen, Gymnasien und so, da merke ich oder habe es natürlich auch mitgekriegt, das ist auch in dem Buch drin, dass da Leute echt verzweifeln, weil sie sagen, ich bin engagiert und die hören dann so, sei mal bitte nicht so engagiert, du spiegelst den anderen, was sie nicht machen. Oder Schulleitungen, die entweder nicht konnten oder nicht wollten. Nicht wollten ist natürlich deutlich schlimmer, dieses nicht konnten, das war in dieser Corona-Zeit natürlich auch ein Riesenproblem, ja, weil man nicht das Gefühl hatte, ich sag jetzt mal, von den Institutionen den Rücken frei bekommen zu haben, sondern eher das Gefühl hatte so, na, das dürft ihr aber nicht benutzen, das ist aber datenschutzrechtlich bedenklich. Nicht falsch verstehen, wenn jetzt Leute, das sind immer natürlich wunderbar offene Flächen, der Herr Netzlehrer möchte die Daten nicht schützen. Na, ich möchte die Daten schon schützen. Ja, aber das Problem ist, wir haben weder eine Bundescloud, noch haben wir es ja irgendwie hingekriegt, innerhalb dieses föderalen Systems mit Clouds an den Start zu gehen, die auch voll funktionsfähig gewesen sind, ja. Also was machst du? Du machst entweder das, was halt geht, oder du machst gar nichts. Also was von den beiden ist besser? Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass wir andere Lehrergenerationen brauchen. Ich sag's dir ganz klar. Weil sich dieser Beruf verändert. Weil Unterricht sich verändert. Der muss sich verändern. Wir können, und by the way, ich finde, wir sollten es auch nicht mehr wollen, einen Unterricht machen, der sich sozusagen am preußischen Ideal der sozusagen des frontalen Settings orientiert. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir natürlich in die Lehrerausbildung gehen. Ja, das sind alles Dinge, ne, die ich jetzt gerade so im Vorbeigehen sage, die ich in dem Buch dann nochmal sozusagen deutlicher ausführe.
Bob, dann bleibt mir hier an der Stelle nur zu sagen, danke. Es war tatsächlich mal wieder ein schönes Fenster aufzumachen, aus dem man sonst nicht so genau aus unserer und meiner Perspektive als Medienmacher vielleicht schaut. Also insofern auch ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und am Ende des Tages, wir haben es kurz gestriffen, Corona ist immer noch ein Thema. Deshalb ist mein altes Mantra in diesen Zeiten immer noch, bleib gesund.
Ja, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.